Hallo und herzlich willkommen bei TechNet, From Research to Value. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die zeigen, wie Forschung auf ganz unterschiedlichen Wegen Wirkung entfalten kann.
Unsere Gäste sind ExpertInnen auf ihrem Gebiet und teilen ihre Perspektiven und Erfahrungen mit uns. Kurz, konkret und praxisnah. Für alle, die den Wissens- und Technologietransfer aktiv mitgestalten wollen.
Unser Ziel? Einblicke geben, inspirieren und Mut machen, eigene Ideen in Richtung Anwendung und Wirkung weiterzudenken. Wir drei sind das Moderationsteam dieses Podcasts und begleiten euch durch die Folgen. Mein Name ist Anna Kirchmeier.
Ich bin Sophie Ecker.
Und ich bin Leo Capari. Schön, dass ihr zuhört.
Forschung produziert Wissen. Aber wie kann daraus noch mehr entstehen? Wie kann aus einem Forschungsergebnis vielleicht sogar ein Unternehmen werden? In dieser allerersten Folge unseres neuen Podcasts sprechen wir darüber, wie Hochschulen und Forschungseinrichtungen unternehmerischer denken können. Und was es braucht, damit Spin-offs nicht nur entstehen, sondern der Gründungsgedanke auch langfristig in Strukturen und Kultur verankert wird. Ganz kurz gesagt, was macht eine echte Gründungsschmiede aus?
Unser heutiger Gast bringt genau dafür die richtige Perspektive mit. Sie kennt die Herausforderungen aus der Praxis, hat selbst Strukturen mitgestaltet und begleitet Gründungsvorhaben aus der Forschung. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Julia Bauer von der Fraunhofer Gesellschaft vom Deep Tech Inkubator Ahead. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Julia.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich kurz vorstellen und unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, seit wann du dich mit Entrepreneurship in der Forschung beschäftigst und wie Fraunhofer Ahead da hineinpasst?
Ja, mit dem Thema Entrepreneurship beschäftige ich mich tatsächlich schon seit mehr als 20 Jahren. Also angefangen im Diplomstudium mit Schwerpunkt Entrepreneurship und Innovation. Und dort durfte ich dann später auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch neben meiner Dissertation zum Beispiel den Kurs New Business Development unterrichten, wo es genau darum ging, für Forschungseinrichtungen oder auch Tech-Unternehmen Kommerzialisierungsstrategien für bestehende Technologien zu entwickeln. Und danach ging es für mich nach München zur Fraunhofer Gesellschaft. Dort durfte ich an zwei BMBF-geförderten Projekten ganz konkret daran arbeiten, die Gründerkultur innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft zu stärken. Und das war sehr, sehr spannend. Ein Feld mit sehr viel Gestaltungsspielraum. Genau aus diesen gesamten Learnings ist dann auch das Fraunhofer Ahead-Programm entstanden, das ich jetzt seit 2020 leite. Ergänzend dazu habe ich auch eine systemische Ausbildung im Bereich Organisationsentwicklung und Change Management gemacht, was meinen Blick auch nochmal erweitert hat, vor allem im Hinblick darauf, was Organisationen wirklich brauchen, um unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern. Und Fraunhofer Ahead vereint für mich genau diese Aspekte, also einerseits Wissenschaft, Technologie, Entrepreneurship, kundenzentrierte Innovation, aber auch systemisches Denken. Und ich freue mich, euch auch da einen Einblick geben zu können heute.
Super, vielen Dank für die Vorstellung. Das heißt, du hast dich mit dem Thema eigentlich schon selber mit der Forschung oder innerhalb der Forschung beschäftigt und hast ja auch sehr viel Erfahrung mitnehmen können. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten Voraussetzungen, damit eine Hochschule oder Forschungseinrichtung zur Gründungsschmiede werden kann?
Das ist eine sehr spannende Frage, zu der ich vermutlich 3 Tage sprechen könnte. Aber ich versuche es kurz zu machen. Also ein Aspekt ist sicher Entrepreneurship Education. Das heißt, wir müssen Studierende, aber auch Forschende, Mitarbeitende so früh wie möglich und auch kontinuierlich mit unternehmerischem und kundenzentriertem Denken vertraut machen, als festen Bestandteil von Studium und auch Weiterbildung. Und ganz wichtig sind auch Vorbilder, die zeigen, also Gründen ist nicht Plan B, sondern Gründen aus der Wissenschaft ist auch eine attraktive Karriereoption. Ein anderes Thema, also riesengroßes Thema, sind auch organisationale Themen, Strategie und Führung. Also wenn Gründungsförderung nicht in der Gesamtstrategie verankert ist und auch ein klares Bekenntnis von den oberen Führungskräften gibt, also Präsidium, Dekanaten oder Institutsleitungen, dann bleibt vieles Einzelinitiative. Führungskräfte spielen generell eine sehr, sehr wichtige Rolle, denn sie müssen unternehmerisches Denken nicht nur fördern aktiv, sondern auch vorleben.
Okay, das heißt, als eine der wichtigsten Voraussetzungen oder als wichtige Voraussetzungen siehst du einerseits Top-Down-Unterstützung des Managements zu dem Bereich, dann das andere war Entrepreneurship Education, aber auch Vorbildfunktion. Gibt es noch irgendwie andere Punkte, die du hier als wichtig erachtest?
Riesengroßes Thema sind auch Strukturen und Prozesse. Also wie flexibel sind die Strukturen? Wie starr ist die Bürokratie? Wie schnell können Pläne in die Tat umgesetzt werden? Wie freundlich oder startup-freundlich sind auch die Konditionen? Wie lang sind die Prozesse der Lizenzverhandlungen? Es braucht also niedrigschwellige, flexible Angebote und auch schnelle, wenn möglich standardisierte Prozesse. Das heißt, es braucht früh Anlaufstellen, auch wenn man eine erste Idee hat, dass man weiß, zu wem man gehen kann. Es braucht Coachings, rechtliche Beratung und all das sollte auch leicht zugänglich sein. Das heißt, es braucht auch eine gute Ausstattung für Entrepreneurship Center oder Transferstellen. Und damit zusammenhängend ist auch ein Ökosystem super wichtig, also starkes Netzwerk zu Investoren, zu Corporates, zu Fördermittelgebern, regionalen Clustern, damit man sich auch die Unterstützung von außen holen kann, weil man muss ja nicht alles selbst machen. Und auch das Thema zum Beispiel Co-Founder-Matching, das sind ja nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die angeborenen Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch das ist sehr, sehr wichtig, dass man da eben das Netzwerk hat, um die entsprechenden Business-Co-Founder auch mit dazu zu holen. Und damit einhergehend auch das Thema finanzielle Mittel. Also es braucht auch Zugang zu Fördermöglichkeiten, weil gerade wenn man im technischen Bereich, im Deep-Tech-Bereich, im Life-Science-Bereich tätig ist, braucht es einfach Unmengen an Geld, um das überhaupt auf die Straße zu bringen. Genau, das heißt, aus meiner Sicht braucht es Räume, Ressourcen, Role Models, aber eben auch wirklich die organisationalen Strukturen, damit Gründen möglich ist. Und das bedeutet auch mehr als einen Inkubator aufzusetzen. Entscheidend ist eben die Umgebung, die auch unternehmerisches Denken ja als legitime Erweiterung wissenschaftlicher Exzellenz versteht und fördert. Genau.
Also ein gesamtes System drumherum aufbauen. Und ein System braucht ja auch mehr oder weniger eine Kultur, die gelebt wird innerhalb dieses Systems, eine gemeinsame Sprache, die sich entwickelt. Und ich schätze, du hast ja auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich und weißt, worauf es ankommt, bezogen jetzt eben auf eine entrepreneurship-freundliche Kultur innerhalb dieses Systems.
Also Thema unternehmerische Kultur, ich denke, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Eins ist wirklich dieses Thema Sensibilisieren für unternehmerisches Denken und Handeln. Das erlebbar machen. Also wir machen da oft so kleinere Workshops mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, so um unternehmerisches, kundenzentriertes Handeln auch kennenzulernen. Aber es ist eben auch ein ganz großes Personalentwicklungsthema. Also warum nicht einen Karrierepfad aus Gründung auch entwickeln? Also es gibt den Karrierepfad Wissenschaft, es gibt Industrie und es wäre spannend, auch noch einen Karrierepfad Gründung zu etablieren. Es gibt auch die Möglichkeit, in Recruiting schon darauf aufmerksam zu machen, dass man auch unternehmerische Menschen sucht. Das Fraunhofer IPA wirbt zum Beispiel auch in den Stellenausschreibungen mit dem Fraunhofer Ahead-Programm beziehungsweise auch mit dieser Option, aus Fraunhofer auch gründen zu können nach der Dissertation. Zum Thema Kultur, da würde ich auch gerne noch auf ein Thema aufmerksam machen. Also wir haben über die letzten Jahre auch ein PromotorInnen-Netzwerk aufgebaut. Das ist eine Gruppe von Menschen, von circa 100 Personen, die an den Fraunhofer-Instituten arbeiten, die für unternehmerisches Denken und Handeln brennen, die Tech-Transfer für ganz wichtig erachten und die wirklich was bewegen wollen, die eben auch sehen, dass wir großartige Technologien haben, und deshalb auch ganz stark unterstützen. Also einerseits in der Begleitung von Teams, in der Sensibilisierung, in der Bewerbung von Ahead zum Beispiel, aber auch am Institut Strukturen schaffen, wie unternehmerisches Denken und Handeln und Transferdenken auch gestärkt werden kann.
Ich habe mich jetzt die ganze Zeit schon zurückhalten müssen, hier nicht alles aufzugreifen, was du jetzt schon gesagt hast, weil jetzt kommt die nächste riesengroße Frage für dich und du hast es ja schon in allem, was du uns bisher erzählt hast, immer wieder reingestreut. Also ich würde jetzt sagen, so wie du das beschreibst, hat Fraunhofer Ahead hier ein genau solchen Gründungssystem etabliert und ihr habt ganz viele Initiativen und Prozesse in diesem System. Kannst du uns da ein paar von deinen Lieblingen vielleicht auch irgendwie rauspicken und uns vorstellen, was ihr macht, um eben genau dieses unternehmerische Vorhaben, dieses unternehmerische Denken hier zu etablieren und wie das bei euch so funktioniert?
Einerseits sind wir sehr stark an den Instituten. Wir sind im Austausch mit den Instituten. Wir machen Roadshows, um auf das Thema auch Ausgründung, aber auch Lizenzierung aufmerksam zu machen. Eben kleinere Hands-on-Workshops im Bereich Design Thinking, Business Ideation, Application Discovery, Customer Discovery. Genau, da ist ein Kollege dann sehr stark an den Instituten unterwegs. Das andere ist eben das Promotorennetzwerk, das ich schon genannt habe. Wir haben jetzt gerade auch einen kleinen Piloten, ein virtuelles Pre-Incubation-Programm, wo wir quasi die Inhalte, die uns wichtig sind, in 2 Tagen virtuellen Programm zusammengefasst haben. Und alle interessierten Personen können an diesem Pre-Incubation-Programm teilnehmen, beziehungsweise eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an einem Forschungsprojekt aktiv sind, können sich das auch virtuell anschauen und kommen so auf erste Ideen für Anwendungen, lernen, wie sie mit Kunden sprechen, was Geschäftsmodelle sind und so weiter. Und dann startet eben unser eigentliches Programm, das Fraunhofer Ahead-Programm. Unsere Mission ist einerseits Building Business and Changing Minds, also einerseits wirklich das Projekt voranbringen, zu einer Ausgründung, zu einem Lizenzvertrag kommen. Und auch Changing Minds eben, wie wir schon besprochen haben, Thema unternehmerisches Denken und Handeln auch in die Köpfe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bringen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist das Ahead-Programm nicht nur für Gründungen, sondern auch für Teams an den Instituten, die eine spannende Technologie entwickelt haben, die sie lizenzieren möchten. Und wir haben auch externe Startups im Programm, die mit Fraunhofer zusammenarbeiten möchten. Diese werden aber nicht gefördert, dürfen nicht gefördert werden. Und das Programm ist so gestaltet, dass es einerseits finanzielle Förderung gibt, auf der anderen Seite aber ganz viel ideelle auch in Form von Workshops, Coachings und so weiter. Es ist so gestaltet, dass es 3 Phasen gibt. Wir starten mit einem 4-tägigen Bootcamp, wo ausgewählte Teams daran teilnehmen dürfen. Und das ist sozusagen ein Stresstest für unsere Teams, wo sie im Bereich Markt, Produkt und Team einerseits Input bekommen, aber ganz stark auch an ihren Themen arbeiten. Sie werden dann gechallenged von externen Expertinnen und Experten. Und letztendlich können sie am 4. Tag um die Förderung von Phase 1 pitchen. Wenn sie diese bekommen, dann bekommen sie 50.000 Euro für die Zeit von 6 bis 8 Monaten circa, wo wir ihnen den Freiraum erkaufen, an ihrem Projekt arbeiten zu können. Phase 1 ist sehr explorativ. Also es geht wirklich darum, für ihre Technologien zu explorieren. Ist überhaupt ein Markt da? Was ist denn der vielversprechendste Markt? Wie sieht das Produkt aus, mit dem wir eigentlich den Markt adressieren wollen? Weil meistens ist es ein Stück Technologie. Das ist aber noch kein Produkt. Wie sind wir als Team aufgestellt? Welche Rollen haben wir schon? Welche Stärken bringen wir als einzelne Personen mit? Wie spielen wir in der Gruppe zusammen? Und wen brauchen wir vielleicht auch noch? Und wenn man Phase 1 erfolgreich abgeschlossen hat, das heißt, wenn man dann auch schon LOIs von potenziellen Kunden hat, dann kann man in Phase 2 auch eintreten oder dafür pitchen. Und das bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, für bis zu 1,5 Jahre, die meisten Teams machen es in einem Jahr, also 100.000 Euro Förderung zu bekommen. Und da geht es dann wirklich darum, den Transfer vorzubereiten. Das heißt, wirklich bis zum validierten Geschäftsmodell, Businessplan und auch zum verhandelten Lizenzvertrag zu kommen. Alles wird eben ganz intensiv begleitet. Also die Teams in Phase 1 haben alle 3 Wochen Check-ins von 2 Tagen, wo sie ganz intensiv begleitet werden über Workshops, über Coachings durch uns einerseits, aber auch durch unser großes Netzwerk an Partnerinnen und Partnern. Und in Phase 2 ist es dann alle 8 Wochen. Ziel ist eben dann die Gründung oder der verhandelte Lizenzvertrag.
Und was mich jetzt noch interessiert ist, wie ist das dann geregelt mit den einzelnen Fraunhofer-Instituten? Weil sie müssen ja dann von ihrer Forschungsarbeit dann irgendwie freigestellt werden, wenn sie in diesem Programm dabei sind. Wie ist das geregelt?
Genau, also sie sind quasi nicht freigestellt, sie haben trotzdem ihre Projekte, aber wir erkaufen ihnen sozusagen den Freiraum über diese 50.000 bzw. 100.000 Euro, dass sie an dem Thema arbeiten können, weil Fraunhofer ist sehr stark industrieorientiert. Das heißt, es gibt ganz viele Industrieprojekte und wir geben ihnen ein weiteres Projekt und somit den Freiraum, an ihrem Herzensthema arbeiten zu können.
Ja, spannender Ansatz. Wie lange dauert der gesamte Prozess jetzt von Phase 1, Phase 2? Wie lange begleitet ihr da die Teams genau?
Je nachdem, wie weit das Team schon ist, also man könnte theoretisch Phase 1 auch in 2 Monaten machen. Die meisten Teams brauchen aber mindestens 6 Monate dafür, weil wir da ja wirklich ganz tief in die Marktexploration gehen, und genau Phase 2 circa ein Jahr. Aber manche Teams machen auch Phase 1 und versuchen dann über andere externe Förderung auch nochmal weiterzukommen, weil sie eben merken, sie brauchen nochmal mehr Geld für technologische Entwicklung. Dann gehen sie eher auf externe Fördermöglichkeiten auch nochmal zu, also wie Exist zum Beispiel, das es in Deutschland gibt.
Wenn du jetzt zurückblickst, du hast anfangs gesagt, du bist jetzt seit 2020 bei Ahead, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du so zurückblickst, die letzten Jahre, was waren so deine zentralen Learnings? Was hat gut funktioniert? Wo gibt es noch Potenzial zur Weiterentwicklung?
Also wir waren von Anfang an ganz stark mit den Instituten im Austausch und haben gemeinsam das Programm entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, dass das jetzt nicht irgendwas ist, was sich die Zentrale überlegt hat und dann ausrollt, sondern wir haben das gemeinschaftlich entwickelt. Also Kundenfokus auch hier von Anfang an. Und wir versuchen Enabler zu sein, also egal wo und wie. Wir versuchen Barrieren abzubauen, Kontakte herzustellen, zu vermitteln, wo es nötig ist. Und ein ganz wichtiger Punkt war auch, dass wir immer verwertungsoffen waren. Das heißt, wir sind nicht mit Gründung herumgelaufen, also wir wollen euch alle ausgründen, sondern es geht wirklich darum, Mensch plus Technologie zu sehen und eben zu sehen, was macht denn am meisten Sinn. Vielleicht macht es auch am meisten Sinn, dass das auch jemand externer übernimmt und dann gründet oder eben Lizenzierung, dass die Menschen auch am Institut verbleiben. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und deshalb ist so dieses Missionieren mit Gründung auch nicht unbedingt unsere Sache, sondern dieses Verwertungsoffene. Also dass man wirklich schaut, was macht für diese Technologie und für dieses Team am meisten Sinn.
Den Begriff verwertungsoffen, den habe ich soeben in mein Vokabular aufgenommen, finde ich sehr gut, weil eben man kann von Anfang an nicht sagen, in welche Richtung es geht oder was halt die Option ist, die auch für alle Parteien in dem Fall die optimale ist. Also ja, spannend. Ich habe bei euch auf der Homepage auch gesehen, als ich mich vorbereitet habe auf die Aufnahme, den sogenannten Verwertomat, der in irgendwie 30 Fragen, wenn ich mir recht erinnere, auch aufnimmt, also ein erstes Assessment, wie verwertungsready ist mehr oder weniger mein Projekt und wo brauche ich Unterstützung. Fließt das bei euch auch in die Arbeit mit ein oder wie integriert ihr diesen in eure Arbeit?
Genau, also das ist damals aus einem BMBF-geförderten Projekt entstanden. Das ist das Ergebnis. Und das können Institute einfach nutzen, um sich mal so ein erstes Bild zu machen. Also wirklich frühphasig zu schauen, was wird denn da am meisten Sinn machen und auch zu sensibilisieren. Genau, wir binden es jetzt nicht aktiv oder im Programm ist es dann schon zu spät, deshalb wird es nicht aktiv eingebunden, aber es dient für die Promotoren zum Beispiel, um auch mit den Teams mal zu evaluieren, in welche Richtung könnte es denn gehen, was können wir uns vorstellen, was macht denn Sinn.
Also so ein Awareness-Tool im Endeffekt, um es einfach auch so Orientierungswissen herzustellen dann für diejenigen.
Genau.
Also ich habe jetzt eigentlich total daraus mitgenommen, dass ihr so einen richtig dualen Ansatz habt. Einerseits das Niederschwellige in den Instituten. Man sagt, das ist unser Angebot, da können wir euch unterstützen. Da sind wir da mit Workshops, wir sind für euch da. Auch das mit diesem Verwertomat. Also niederschwellig, das ist das eine. Und das andere ist wirklich das Programm, das man dann so von Phase 1 bis Phase 3 dann komplett durchziehen kann. Finde ich super, weil so kann man auch jeden, glaube ich, irgendwie abholen mit dem ganzen Thema. Es gibt nicht nur dieses, okay, da committe ich mich jetzt für 2 Jahre, sondern es gibt auch einfach ein punktuelles, niederschwelliges Angebot, das ich nutzen kann. Und so holt man auch einfach ganzheitlicher mit an Bord. Julia, aber jetzt noch eine weitere große Frage für dich. Wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft wirfst, was glaubst du, braucht es, damit Gründungen aus der Forschung noch einfacher werden und das auch noch diese Selbstverständlichkeit bekommt? Und wenn du jetzt freie Hand hättest, unbegrenzte Ressourcen, was würdest du machen?
Also was braucht es, damit Gründungen aus der Forschung noch selbstverständlicher werden? Also da gibt es auch einiges. Also einerseits braucht es natürlich die Rahmenbedingungen, auch von politischer Seite. Also wir sind schon sehr eingeschränkt durch Beihilferecht, Gemeinnützigkeitsrecht. Also es braucht eine gewisse Transferfreiheit. Es braucht schnelle Prozesse. Es braucht wenig Bürokratie. Also das sind alles Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Es braucht eben auch Vorbilder, wie schon gesagt. Ich sehe auch das Thema eben Entrepreneurship-Inhalte auch an technischen Hochschulen, Universitäten überall viel stärker zu verankern, aber auch ja, Führungskräfte mehr in Richtung Entrepreneurship Education auch zu schulen, also in die Personalentwicklung und Leadership Trainings auch mit einzubinden. Und ein ganz großes Thema, das unser Präsident jetzt auch als Schwerpunkt hat, ist das Thema Forschung und Transfer zusammendenken. Und das sehe ich genauso. Also Forschung und Transfer darf nicht sequenziell gedacht werden, sondern es muss gemeinsam gedacht werden. Also es braucht auch, finde ich, mehr Inter- und Transdisziplinarität. Also auch an den Forschungseinrichtungen muss man offen sein, auch andere Fachrichtungen nochmal mit reinzuholen. Auch vielleicht Soziologinnen, Psychologinnen, um auch so User Research machen zu können, um da viel tiefer auch einzusteigen, marktseitig. Und es braucht definitiv auch bessere personelle Ausstattung bei Entrepreneurship-Centern beziehungsweise auch Transferstellen. Also wir sind da auch sehr am Limit, sage ich mal. Man könnte da noch definitiv mehr machen. Wir haben ein riesengroßes Potenzial, das wir sehen. Und da komme ich gleich zu deiner nächsten Frage. Also du meintest, was ich gerne umsetzen würde, wenn ich freie Hand hätte. Da gibt es ganz viel. Aber wenn ich generell, also komplett alles umstellen könnte, dann würde ich sozusagen von konkreten Challenges ausgehen. Wir haben in der Welt riesengroße Probleme, die so zu formulieren, dass man da gut daran arbeiten kann, kleine agile Teams interdisziplinär aufsetzen, UnternehmerInnen mit dazu holen, vielleicht auch Förderung in Etappen zu vergeben, also dass man auch die Forschungsförderung ein bisschen unternehmerischer macht, so ähnlich wie so Investment-Tickets mit Meilensteinen. Man muss auch definitiv die Wirtschaft und Wissenschaft stärker zusammenbringen, um diese Zukunftsthemen auch zu adressieren. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Forschungs- und Transferförderung müssen institutionell auch zusammengebracht werden und auch eben Forschungs- und Transferprojekte einfach immer mitgedacht und mitgemacht werden.
Es ist, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber wir sitzen durchgehend nickend hier vor den Mikros. Ich glaube, da können wir dir nur von ganzem Herzen zustimmen.
Ja, absolut. Also Forschung und Transfer als parallelen Prozess anzusehen vom Anfang an und nicht erst sequenziell, wie du vorher gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Das ist auch ein ganz großes Ziel, das wir mit diesem Podcast verfolgen. Ja? Einfach aufzeigen, welche Verwertungswege gibt es. Es ist genau auch so, wie du gesagt hast, nicht nur die Ausgründung, sondern es gibt ganz vielfältige Wege. Und genau das wollen wir mit diesem Podcast auch zeigen. Ja? Ein bisschen da in die Welt eintauchen und zeigen, was es alles da draußen gibt.
Ja, sehr cool. Sehr wichtig.
Also meiner Meinung nach, und ich glaube, Leo wird mir zustimmen.
Absolut.
Meiner Meinung nach war das ein großartiger Auftakt für diesen Podcast. Liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns alles aus deinem Erfahrungsnähkästchen mitgeteilt hast. Ich glaube, wir könnten noch weitere 1,5 Stunden aufnehmen, aber wir müssen auch irgendwann zu einem Ende kommen. Drum sage ich einfach danke.
Vielen Dank, Julia.
Ich sage auch danke.
Bevor wir schließen, lass uns noch kurz darüber sprechen, was aus dieser Folge heute besonders hängen geblieben ist und was unsere HörerInnen als nächstes erwartet. Leo, was war für dich heute besonders spannend? Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit Julia?
Ich habe für mich 2 Begriffe mitgenommen. Das eine ist Verwertungsoffenheit und das andere ist Verwertungsfreiheit. Insgesamt geht es darum, dass von Beginn an noch nicht klar ist, welcher Transferpfad sich letztlich herauskristallisieren wird und welcher Transferpfad für alle beteiligten Parteien der beste ist. Und das andere ist, dass es kein Muss ist zu verwerten, aber gleichzeitig die Infrastruktur oder die Support-Structures vorhanden sein sollten für Forschende, die sich entscheiden zu verwerten.
Also ich habe mir das Wort Kulturwandel ganz groß hier aufgeschrieben. Es geht darum, dass einerseits es Interesse und Motivation bei den Forschenden selbst benötigt, den Schritt Richtung Verwertung zu gehen und in diese Richtung zu denken. Andererseits, dass aber auch von oben nach unten, sprich von der Führungsebene zu den Forschenden runter gelebt werden muss und hier auch die entsprechenden Voraussetzungen und Strukturen errichtet werden müssen. Das heißt, es braucht ein System. Idealerweise kommt zum Schluss ein Ökosystem heraus. Man muss schon ganz früh anfangen bei der Ausbildung von den Leuten und hier auch Prozesse, Standards, Regeln etc. implementieren. Und für die Zukunft wünschen wir uns, dass Transfer und Forschung parallel und nicht sequenziell gedacht werden.
Ein super Auftakt für unseren Podcast. In den Shownotes findet ihr alle Links, Infos und Materialien zur Folge und natürlich auch zu unserer heutigen Expertin Julia Bauer. Schaut gerne auch auf die Website des Fraunhofer DeepTech Inkubators Ahead und informiert euch noch genau über das Programm, das Forschung in erfolgreiche Gründungen verwandelt.
Und in der nächsten Folge sprechen wir mit jemandem, der den Schritt aus der Hochschule ins Unternehmertum tatsächlich gewagt hat. Heute blickt er mit seinem Spin-off sogar Richtung Weltall. Bleibt dran! Dieser Podcast ist eine Produktion von TechNet Equity, der Technologiefinanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich. Mastering, Schnitt und Beratung, Content Agentur Austria.